HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch. Guten Abend.
Tim Nieburg. Sascha Rosemarijn Meijer.
Der emotionalste Moment am Eröffnungstag des MH17-Prozesses in Amsterdam. Das Vorlesen der Namen aller 289 Menschen, die bei dem Abschuss dieser Maschine ums Leben kamen.
Dit bleibt wel je.
Diese Wunde ist Teil meines Lebens und deshalb will ich Gewissheit. Wer hat meinem Kind das Leben genommen?
Nederland stellt Russland ansprachlich.
Die Niederlande machen Russland verantwortlich für den Abschuss des Flugs MH17.
Alles, was vorgelegt wurde, sagt überhaupt nichts aus. Wir haben unsere eigene Version vorgestellt, aber uns will niemand hören.
Auf Grundlage der strafrechtlichen Ermittlungen können wir schließen, dass Flug MH17 von einer Rakete aus der neuen M38-Serie abgeschossen wurde, abgefeuert von einer mobilen Rampe, die aus Russland kam und nach dem Einsatz auch wieder auf das Grundgebiet der Russischen Föderation zurückgebracht wurde.
Ich bin zufrieden. Fast 5 Jahre hat die Suche nach der Wahrheit gedauert. Und das ist jetzt ein erster Schritt Richtung Gerechtigkeit.
MH17 ist der Code für eine Katastrophe. Am 17. Juli 2014 stürzte über der Ostukraine eine malaysische Passagiermaschine ab, mutmaßlich abgeschossen durch eine russische Flugabwehrrakete. Start der MH17 war der Amsterdamer Flughafen, das Ziel Kuala Lumpur. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben. Die meisten von ihnen waren Niederländer. Nach jahrelangen Ermittlungen hat jetzt der Prozess in der Nähe von Amsterdam begonnen. Daran beteiligt waren ein internationales Ermittlungsteam sowie der britische Investigativjournalist Elliot Higgins. Sein Netzwerk Bellingcat analysierte frei zugängliche Internetquellen wie Videos, Karten und Fotos. Angeklagt sind 3 Russen und ein Ukrainer. Top-Militärs der selbsterklärten Volksrepublik Donetsk und ein Befehlshaber einer lokalen Armeeeinheit. Akteure also in einem verdeckten Krieg, den Russland mithilfe von Separatistenmilizen und eigenen Soldaten im Osten der Ukraine führt. Russland weist jedoch jede Verantwortung von sich. Und weil die Angeklagten keine Auslieferung befürchten müssen, sind sie erst gar nicht zum Prozess erschienen. Der dürfte bis ins kommende Jahr dauern, wenn nicht länger. Die Angehörigen, die aus aller Welt angereist sind, wollen nur die Wahrheit. Wird das Gericht die ans Licht bringen können? Gestern begann der Prozess mit einem sehr bewegenden Moment. Ludger Katzmierzak berichtet.
Karen Honacker, Tim Renkers, Jeroen Wals.
Als Staatsanwältin Dedi Voyazoy die Namen aller 298 MH17-Opfer vorliest, ist es mucksmäuschenstill im Gerichtssaal, 20 Minuten lang. Ein bewegender Moment auch für Ria van der Steen, die bei dem Abschuss der malaysischen Passagiermaschine ihren Vater und ihre Stiefmutter verloren hat. Dass nun den ersten 4 Tatverdächtigen der Prozess gemacht werde, sei immens wichtig für die Angehörigen, sagt sie, auch wenn die kommenden Monate und vielleicht Jahre emotional nicht leicht sein werden. Weil du auf diesen Moment so lange gewartet hast, kommt alles wieder hoch. Auch die Angst und Panik des ersten Tages, das ist alles wieder da. Ich habe durchaus gemischte Gefühle, aber die Freude darüber, dass es nun losgeht, überwiegt bei mir in diesem Moment. Angeklagt sind 4 Männer, die auf Seiten der pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine aktiv gewesen sein sollen. 3 russische Staatsbürger und 1 Ukrainer.
Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Bulatov und Leonid Kharchenko.
Die 4 Beschuldigten müssen sich wegen des Abschusses eines zivilen Flugzeugs und wegen 298-fachen Mordes vor Gericht verantworten. Sie hätten zwar nicht selbst auf den roten Knopf gedrückt, aber den Transport der für den Abschuss verantwortlichen Bugrakete mit vorbereitet und begleitet, so die Anklägerin.
In den Augen von het Openbaar Ministerie haben sie bewerkstelligt.
Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft haben sie dafür gesorgt, dass rund um den 17. Juli 2014 eine tödliche Waffe, nämlich die Bugbatterie, in den Osten der Ukraine gebracht wurde, zu einem Platz, von wo aus die Rakete abgeschossen werden konnte und Flug MH17 traf. Danach haben sie ebenfalls dafür gesorgt, dass die tödliche Waffe wieder zurücktransportiert wurde.
Vervolgens haben sie auch dafür gesorgt, dass das tödliche Waffen wieder wird.
Zurück nach Russland. Denn nach den Erkenntnissen des internationalen Ermittlerteams gehörte das Bugsystem zur 53. Brigade der russischen Luftabwehr in Kursk. Moskau streitet jedoch jede Verwicklung in den Fall ab. Die Regierung spricht von einer Medienkampagne gegen Russland und von gefälschten oder manipulierten Beweisfotos und Telefonaufnahmen. Das Verfahren begann in Abwesenheit der Beschuldigten. Nur einer der Angeklagten, Oleg Pulatow, lässt sich vor Gericht durch Anwälte vertreten. Er wolle seine Unschuld beweisen, erklärte seine niederländische Verteidigerin Sabine ten Duschrate in ihrem Eröffnungsstatement.
Oleg Pulatow stellt sich auf das Standpunkt, dass er nicht verantwortlich ist.
Oleg Pulatow vertritt den Standpunkt, in keinster Weise verantwortlich zu sein für den Abschuss von MH17 und oder die Folgen davon. Dass ein Prozess in Abwesenheit der Angeklagten geführt wird, ist eine Besonderheit des niederländischen Rechtssystems. Anders als in Deutschland und den meisten anderen Ländern gehe es nämlich nicht ausschließlich darum, jemandem eine Tat nachzuweisen, erklärt Staatsanwalt Wart Ferdinand Düsse.
Eine Strafsache dreht nämlich auch.
In einer Strafsache geht es auch darum, festzustellen, was genau passiert ist. Es geht um die Wahrheitsfindung. Der Tatverdächtige kann dabei durch seine Aussagen eine wichtige Rolle spielen, aber er muss sich nicht einlassen, damit das Gericht zu einem legitimen Ergebnis kommt.
Aber sein Inbring ist nicht notwendig für eine legitime Auskunft.
Im Gerichtssaal konnten nur etwa 20 Hinterbliebene der Opfer den Prozessauftakt verfolgen. Für die vielen anderen Angehörigen haben die Justizbehörden in der Nähe von Utrecht ein Kongresszentrum angemietet, in dem das Verfahren übertragen wird. Nach Einschätzung von Experten wird es vermutlich Jahre dauern, ehe das Gericht ein Urteil fällt.
Der gestern begonnene Prozess findet in einem Gerichtsgebäude statt, das direkt am Amsterdamer Flughafen liegt, umgeben von hohen Mauern, drinnen Gerichtssäle, Vernehmungsräume, Zellen. Für die Journalisten wurde extra ein Pressezentrum gebaut und eingerichtet mit hunderten Arbeitsplätzen für Journalisten aus der halben Welt. Thomas Kirchner, außenpolitischer Redakteur der Süddeutschen Zeitung, ist einer von Ihnen. Guten Abend, Herr Kirchner.
Guten Abend.
Die Anklageschrift umfasst 36.000 Seiten in 102 Aktenordnern, aber die Angeklagten fehlen. Wie haben Sie den gestrigen Tag erlebt?
Ja, ich habe diesen Prozess natürlich schon sehr, sehr lange erwartet. Ich war damals auch betroffen. Ich habe berichtet, als das Unglück passierte und was damals in Amsterdam alles vor sich ging, wie getrauert wurde. Insofern war ich auch gespannt und ja, ich habe den aus der Zuschauerperspektive erlebt.
Das heißt, Sie waren im Pressezentrum und nicht im Gerichtssaal?
Genau, so wie die Angehörigen auch, war ich nicht direkt im Saal. Es waren ein paar Angehörige im Saal, ich glaube 12 oder 13. Die allermeisten haben sich an einem anderen Ort versammelt und konnten den Geschehen über Video oder andere Möglichkeiten folgen. So wie ich auch. Wie so oft als Journalist sitzt man dann doch eher in der zweiten Reihe.
Und mit hunderten anderen aus allen Ländern vermutlich einmal.
Ja, es war viel los. Es war natürlich gestern doch auch ein bisschen der Corona-Effekt zu spüren. Die Nachricht war ja dann am Ende auch nicht mehr auf den Titelseiten der Zeitungen, obwohl sie an normalen Tagen natürlich das auf jeden Fall gewesen wäre. Aber das nimmt natürlich gar nichts von der Bedeutung des Ganzen. Und es waren sehr viele Kollegen da. Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren einige.
Sie haben gerade gesagt, die Angehörigen der Opfer nehmen als Nebenkläger am Prozess teil. Das heißt, eben nur einige können auch wegen Platzmangels im Gerichtssaal sitzen. Die anderen haben die Möglichkeit, den Prozess in einem separaten Gerichtssaal per Livestream zu verfolgen. Welchen Eindruck haben die Angehörigen auf Sie gemacht?
Die Angehörigen sagen eigentlich unisono, dass sie sehr, sehr froh sind und man sieht ihnen auch die Erleichterung an, dass dieser Prozess einfach nun begonnen hat. Sie wollen nichts mehr als endlich Klarheit wissen, wer war es und was ist damals geschehen. Und sie haben natürlich hohe Erwartungen an diesen Prozess, ob die erfüllt werden können, das weiß man nicht. Man muss nur auch sehen, dass es einfach auch eine wahnsinnige Belastung ist. Manche haben 3 oder 4 Angehörige auf einmal verloren mit diesem Unglück. Die Staatsanwaltschaft hat es gestern schon gesagt. Sie hat sehr, sehr eindringlich gesprochen, auch über das Leid der Leute. Manche sehen überhaupt keinen Sinn mehr im Leben, haben sich zurückgezogen und andere haben sich in Aktivitäten gestürzt, in Stiftungen, die Opfer, Angehörige vereinen und machen da jetzt natürlich auch viel Arbeit für die anderen mit.
Das Gericht soll die Frage klären, wer am Tod der 298 Menschen an Bord der MH17 schuld ist. Wie werden die Ankläger eigentlich vorgehen und die Beweismittel vorbringen, die Zeugen vernehmen?
Die Ankläger haben jetzt gestern und heute schon eigentlich sehr viel gesagt von dem, was sie vorzubringen haben. Sie haben gesagt, dass ihre Beweismittel mehr oder weniger stehen, dass der Fall eigentlich aus ihrer Sicht, was das Material betrifft, schon sehr weit ist. Es wird noch einiges dazu kommen im Laufe des Jahres, das haben sie auch gesagt. Und ansonsten haben sie ein wahnsinnig umfangreiches Konvolut von abgehörten Aufnahmen, von Fotos, von Videos, von diversen anderen Beweisstücken. Sie haben ja schon gesagt, es ist sehr, sehr viel, 36.000 Seiten. Aber darüber werden Sie im Detail dann natürlich im nächsten Jahr reden, wenn es um die inhaltlichen Aspekte geht. Jetzt haben Sie eigentlich nur mal dargelegt, was Sie so insgesamt haben und in welche Richtung das geht. Und Sie haben sich natürlich auch beschwert über die russischen Versuche, die Ermittlungen zu torpedieren. Das war gestern und heute. Immer wieder kam das durch. Das war ein durchgehender Bestandteil.
Es geht aber auch um Russlands Rolle im Krieg in der Ostukraine. Wie schwer wird das werden, diese Rolle transparenter zu machen?
Das ist natürlich nicht die direkte Aufgabe der Staatsanwaltschaft, aber das wird indirekt natürlich immer wieder eine Rolle spielen. Die Bilder, die man hat, die zeigen natürlich genau das, was Russland immer wieder versucht zu leugnen, nämlich dass damals russische Einheiten, Systeme von russischen Brigaden über die Grenze in die Ostukraine gebracht haben. Das sind die entscheidenden Beweismittel wahrscheinlich, zeigen eben, wie dieses System, das dann später das Flugzeug abgeschossen hat, in die Ostukraine gebracht wurde, einen Tag bevor das Unglück geschah. Das sind Bilder, das sind Gespräche von den Leuten, die das Ganze organisiert haben, die sich miteinander unterhalten. Das sind Videos, da gibt es also die unterschiedlichsten Dinge, die alle darauf hindeuten, dass es eben doch eine Beteiligung gab. Das waren letztlich Dinge, die auf offensichtlich auf russischen Befehl geschahen.
Aus Tonbandaufnahmen geht hervor, dass die vier Angeklagten es wohl auf ein ukrainisches Militärflugzeug abgesehen hatten. Kann das Gericht denn sie trotzdem wegen vorsätzlichen Mordes verurteilen?
Das ist eine Frage, die ich ehrlich gesagt nicht beantworten kann. Das ist auf den ersten Blick natürlich nicht so einfach, denn der Vorsatz als solcher fehlt. Und das wird vermutlich auch die ganz große Schwierigkeit sein, denen, die das gemacht haben, die tatsächliche Mordabsicht zu beweisen. Auf jeden Fall wird es darum gehen, mehr als nur einen bloßen Irrtum hier in diesem Verfahren festzustellen. Denn das wäre ja dann im Sinne der Angeklagten. Sondern es geht hier schon auch darum, ein bewusstes Inkaufnehmen dieses Unglücks zu demonstrieren.
Das Leben der Angehörigen sei sinnlos geworden. Das haben Sie gerade eben uns schon erzählt, Herr Kirchner. Das hat einer der Staatsanwälte gesagt. Wann immer Sie an den Todesflug erinnert würden, gingen Wunden auf, die nicht mehr halten. Die Niederlande hatte 196 Opfer zu beklagen. Was bedeutet dieser Prozess eigentlich für das Land?
Das ist ein Prozess, der nicht nur für die Angehörigen wichtig ist, sondern für das ganze Land. Die Niederlande haben damals wirklich einen Schock empfunden. Ich habe das mitbekommen. Ich war damals bei der Trauerfeier eine Woche nach dem Unglück. Und da hat man wirklich gesehen, wie das ganze Land wie ein Mensch fast trauerte und sich eigentlich auch dann in dem Moment versicherte, dass man unbedingt eine Aufklärung haben, dass man unbedingt wissen will, wer das war und was damals passiert ist. Und dieses Gefühl ist auch nach 6 Jahren noch greifbar. Und deswegen ist es eben auch für die gesamte Gesellschaft eine ganz, ganz wichtige Sache, was hier passiert.
Thomas Kirchner von der Süddeutschen Zeitung, haben Sie vielen Dank. Wunden, die nicht mehr heilen, das Leben der Angehörigen sei sinnlos geworden, haben wir eben gehört. Aber wer sind die Opfer? Welche Gesichter verbergen sich hinter den 298 Toten des Fluges MH17?
Andrei und Olga sind seit 2 Jahren zusammen und sehr verliebt. Olga stammt aus Rheine und will in die Fußstapfen ihrer Mutter treten, die als Ärztin arbeitet. Also studiert sie Medizin in einem englischsprachigen Studiengang an der Universität von Cluj in Rumänien. Dort lernt sie Andrei als Kommilitonen kennen und lieben. Nun, in ihren Semesterferien, wollen die beiden Medizinstudenten am Welt-AIDS-Kongress in Melbourne teilnehmen, danach noch mit dem Rucksack durch Asien reisen. 5 Wochen wollen sie unterwegs sein, unter anderem eine schöne Zeit auf der indonesischen Insel Bali verbringen. Stattdessen zerschellt ihr Flugzeug über der Ostukraine. Olga wird 23, Andrei 24 Jahre alt.
Spurensuche im Kriegsgebiet, der Abschuss von MH17. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. 4 Angeklagte, 3 russische Ex-Offiziere und ein Mann aus der Ukraine. Alle kämpften im Juli 2014 für die Donetsker Volksrepublik. Das ist eine Art Miliz von Russland unterstützt, die gegen die ukrainische Armee kämpfte. Einer von ihnen, der Ranghöchste, ist eine Art Warlord. Sein Name Igor Girkin, besser bekannt unter dem Pseudonym Strelkov, das heißt übersetzt der Schütze. Doch der Schütze bestreitet, an dem Abschuss beteiligt gewesen zu sein. Tilko Gries hat ihn in Moskau getroffen.
Igor Strelkov tritt auf die Bühne. Ihn hören und sehen ein paar hundert Demonstranten. Auf einem Moskauer Platz haben sich Nationalisten versammelt, die von Novorossija, von Neurussland träumen, also von einer Annexion weiter Teile der östlichen und der südöstlichen Ukraine, mindestens. Früher oder später wird nach ganz Neurussland in die ganze Ukraine unsere russische Staatsmacht zurückkehren. Das war Mitte des vergangenen Jahres. Davor und danach ist Strelkov immer wieder öffentlich aufgetreten. Sehr aktiv ist er auch im Netz. Auf seinem Profil im russischen sozialen Netzwerk Vkontakte schreibt er bevorzugt über Militärthemen, Kriege und Konflikte. Er hat dort ungefähr 26.000 Follower. Auf verschiedenen YouTube-Kanälen, darunter auch seinem eigenen, kommentiert er das Weltgeschehen, in diesen Tagen auch Syrien, Türkei und Erdogan. Russlands Truppen in Syrien, sagt er, könnten unter Druck geraten. Es reicht aus, den Seeweg am Bosporus und den Dardanellen zu schließen. Und wie lange können unsere Einheiten kämpfen, ohne Nachschub? Die Antwort, die er dann sich selbst gibt, klingt in der Frage schon an, nicht lange. Strelkov macht keinen Hehl daraus, dass er von der Syrien-Politik des Kremls nicht viel hält. Das mag überraschen, erklärt sich aber so. Moskaus Politik ist nach seinem Geschmack viel zu unentschlossen. Der Syrien-Einsatz dauert zu lange und der Donbass und weitere Landesteile der Ukraine hätten längst unter russische Kontrolle gebracht werden müssen. Den Donbass, besonders die Separatistenrepublik in Donetsk, kennt Strelkov aus eigener Anschauung. Er war dort im Jahr 2014 Verteidigungsminister. Als solcher war er nicht nur Kommandant der bewaffneten Einheiten, die gegen die ukrainische Armee kämpften, sondern nach Auffassung des internationalen Ermittlerteams, das den Boeing-Abschuss untersuchte, auch eine der wichtigsten Kontaktfiguren zur russischen Armee und zum russischen Geheimdienst. Strelkov hatte sich in den Jahren vor dem Beginn des Krieges in der Ostukraine im russischen Geheimdienst FSB bis zum Dienstgrad eines Obersts hochgearbeitet. Eine Verantwortung für den Abschuss des Passagierflugzeugs hat er stets von sich gewiesen. Hier zum Beispiel im September 2014. Wer die Boeing abgeschossen hat, weiß ich offen gesagt nicht, weil ich Kampfhandlungen geleitet habe. Und für eine Untersuchung hatte ich einfach keine Zeit. Meine eigene Meinung ist aber, dass die Ukraine die Boeing abgeschossen hat. Sie hat das schon vorher als große Provokation geplant. Wie Strelkov hat auch die russische Regierung stets verneint, etwas mit dem Abschuss zu tun zu haben. Dabei legen viele Recherchen und bisherige Ermittlungen nahe, dass die Rakete, die die Boeing abgeschossen hat, aus den Beständen der russischen Armee stammte. Danach wurde die Abschussvorrichtung wieder nach Russland zurückgefahren. Zu all dem gibt es Bilder, Videos, Posts im Netz, abgefangene Funksprüche, um nur eine Auswahl zu nennen. Doch offenkundig genießt der heute 49-jährige Igor Strelkov den Schutz der Moskauer Staatsmacht. Dafür spricht, dass er sich im Unterschied zu vielen anderen öffentlich Kritik erlauben darf, außerdem eine Organisation leitet, die sich nach eigenen Angaben der humanitären Hilfe für den Donbass widmet und er als prominentes Mitglied neuer Parteien gehandelt wird. Igor Strelkov, dessen Nachname ein Pseudonym ist und übersetzt der Schütze bedeutet, muss keine Konsequenzen fürchten.
So geht's, wenn man seine eigenen Gesetze macht. Angeklagt sind zwar Einzelpersonen, die, so die Ermittler, ein Bugflugabwehrraketensystem in die Ukraine gelotst haben sollen und demnach für den Abschuss verantwortlich waren, aber sie waren eben auch Akteure in einem Krieg, der als solcher nicht benannt wird und den Russland mit Hilfe von Separatisten, Milizen und eigenen Soldaten im Osten der Ukraine führt. Das bedeutet, dass indirekt auch ein Staat für ein Kriegsverbrechen bei diesem Prozess zur Verantwortung gezogen werden müsste. Marta Wilczynski ist unsere Korrespondentin im Studio Moskau. Ich grüße, guten Abend.
Guten Abend.
Bis heute hat Russland keine schlüssige Version geliefert, was denn eigentlich am 17. Juli 2014, am Tag des Absturzes der MH17, passiert ist. Wie wird dieser Prozess in Russland denn medial aufbereitet?
Nicht allzu groß. Also tatsächlich der Prozessstart, der spielte nur in wenigen Zeitungen eine Rolle. Also unter anderem hat die Nezavisimaya Gazeta, also eine unabhängige Zeitung, einen etwas größeren Artikel veröffentlicht und hat da unter anderem angemerkt, dass es bei den Anklagen nicht um Kriegsverbrechen geht, sondern wirklich um einen Strafprozess. Also sie sind ja wegen Mordes angeklagt. Also es ist eine etwas neutralere Darstellung. Dann gibt es aber den Moskowski Komsomolets, was so hier die Yellow Press ist. Und da geht es natürlich voll auf die 12. Also die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen. Und die Täter würden jetzt quasi schon benannt, ohne dass Beweise vorliegen. Also es würde eine Vorverurteilung vorliegen und das eben auch in Abwesenheit der Angeklagten.
Abstreiten, wohin das Ohr auch hört. Es gibt Beweismittel wie Bilder, Videos, Posts im Netz, abgefangene Funksprüche, Tonbandaufnahmen des Ermittlungsteams, die nahelegen, dass die Rakete, die die Boeing abschoss, aus den Beständen der russischen Armee stammte. Wie geht Russland denn mit diesen, ich sag mal, Tatsachen um?
Also man diskreditiert das einfach als Kampagne gegen Russland. Letzte Woche hat sich die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, da nochmal ausführlich zu geäußert. Also sie kritisierte auch die Medienberichterstattung des Westens. Also zum Beispiel, dass niederländische Medien schon auch eine Vorverurteilung vornehmen würden, dass sie antirussische Propaganda betreiben, dass man eben Beschuldigungen ausspricht, obwohl nichts bewiesen sei. Und der Kreml-Sprecher Peskow hat auch in der vergangenen Woche nochmals betont, also die Erzählung, die es hier immer wieder gibt, dass man an der Glaubwürdigkeit dieser Ermittlungskommission, dieser internationalen Ermittlungskommission zweifelt, weil man Russland nicht hat mitmachen lassen, aber auch eben, weil die Objektivität nicht gegeben ist.
Es gibt ja sogar ein Telefonat, das ein wichtiger Baustein im Verfahren sein wird. Es belastet eigentlich unmittelbar die politische Führung im Kreml, genauer gesagt Putins Ukraine-Berater Surkow, der offenbar persönlich mit dem Eingreifen im Nachbarland befasst gewesen sein soll. Was ist da zu hören?
Also da soll tatsächlich zu hören sein, wie die Strategien besprochen wurden, wie diese dieses Bug-Raketensystem von A nach B befördert wird. Es soll auch gesagt worden sein, dass es um Befehle geht, die befolgt würden, die die Interessen des Staates schützen, unter anderem auch Russlands. Also das ist tatsächlich eine Sache, wo die Ermittler sagen, da rücken die Vorwürfe wirklich sehr nah an den Kreml dran, weil wenn diese Telefonate als echt angesehen werden, dann hängt es eben an dem engen Vertrauten Surkow, also dem engen Vertrauten Putins, der übrigens mittlerweile nicht mehr im Amt ist, weil Putin jetzt natürlich auch eine andere Ukraine-Politik zumindest offen fahren möchte. Und da war Surkow natürlich ein, ich würde mal sagen, schwarzer Fleck auf einer, die man doch jetzt mehr weißeren Weste haben wollen würde.
Ich wollte gerade sagen, weiße Weste ist jetzt auch nicht so ganz richtig im Bild. Diese Separatisten haben ja auch direkt nach dem Absturz versucht, die Spurensuche zu kontrollieren. In welcher Weise ist das passiert?
Also es tauchten dann natürlich Kontervideos auf, so nenne ich sie mal. Also wir haben es ja vorhin im Beitrag gehört, dass es ja Beweisvideos gibt, die eben den Weg dieses Buch-Raketensystems nachzeichnen können. Es gibt diverse Aufzeichnungen, Geodaten etc. etc. Das ist dann von anderer Seite dann natürlich auch nachgeliefert worden. Also ein Beispiel, es gab Videos, die dann belegen sollten, dass diese Buch-Rakete gar nicht in den Separatistengebieten stand, sondern auf ukrainisch kontrollierten Gebiet. Und all solche Dinge sind dann eben auch noch aufgetaucht.
Wie sehr wird in Russland eigentlich befürchtet, dass dieser Prozess ein hochpolitischer werden könnte, weil vielleicht bald nicht mehr nur die vier Angeklagten, die ja nicht anwesend sind, eine Rolle spielen werden, sondern eben auch ihre Hintermänner? Dann würde vielleicht Putins Führungszirkel auf der Anklagebank sitzen, zumindest im übertragenen Sinne.
Also da lässt sich Russland überhaupt nicht in die Karten schauen, weil diese Strategie des alles von sich Weisens und alles Wegwischens ist natürlich insofern eine gute für Russland, als dass man auch sagen kann, je näher man an höhere politische Strukturen kommt, umso eher kann man sagen, nun gut, aber wir vertrauen ja schon der Wurzel des Ganzen nicht. Also dieser Prozess beruht ja auf den Ergebnissen dieser internationalen Ermittler und Russland sagt eben, wir trauen diesen Ergebnissen nicht, eben auch, weil Russland nicht dabei war. Russland sagt, wir haben unsere eigene Version. Also 2015, ein Jahr nach diesem Abschuss des Flugzeuges, hat zum Beispiel das russische Verteidigungsministerium eine große Pressekonferenz gegeben, die ist auch auf Englisch übersetzt worden, wo quasi Gegenbeweise geliefert wurden. Also auch eben diese besagten Videos, die zeigen sollen, dass die Rakete ganz woanders gestanden habe. Es ist ja auch immer wieder wieder die Rede davon, dass auch die Ukraine schuld ist, dass sie den Luftraum über der Ostukraine nicht gesperrt hat. Der Passagierflieger, also die MH17, soll plötzlich einen anderen Kurs genommen haben. Also es wurden diverse Varianten genannt und dann sagt Russland immer wieder, guck mal, wir haben euch doch auch was präsentiert, warum hört ihr uns nicht zu?
Sie haben gerade eben gesagt, dass in Russland jetzt Putin noch eine andere Ukraine-Politik verfolgen wird. Aber nach allem, was wir bisher wissen, handelt es sich ja um bei diesem Unglück, bei dieser Katastrophe, um eine Verwechslung. Das vermeintliche Ziel war eine ukrainische Militärmaschine. Kann Russland natürlich nicht zugeben, denn das würde bedeuten, auf ukrainischem Boden wird Krieg geführt, ne?
Richtig. Also nach Russlands Erzählung ist der Krieg in der Ostukraine nach wie vor ein Bürgerkrieg, also zwischen dem Westen der Ukraine und dem Osten der Ukraine, und Russland hat da offiziell nichts mit zu tun. Seitdem der neue ukrainische Präsident Zelensky an der Macht ist, gibt es eine Annäherung, weil natürlich die Fronten mit seinem Vorgänger Poroschenko waren so verhärtet, da gab es überhaupt keinen Dialog. Zelensky gibt sich jetzt Mühe. Russland kommt da immer so ein bisschen entgegen. Also es hat ja zum Beispiel auch dieses Treffen gegeben in Paris, wo auch Merkel und Macron dabei waren. Also man zeigt sich dialogbereit, aber im Nachgang sagt Putin immer wieder, ja gut, aber Zelensky muss halt mit den Separatisten reden. Was haben wir damit zu tun? Also es wird halt immer so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel gespielt, dass man einerseits sagt, ja kommt, wir setzen uns mit euch an den Tisch, aber eigentlich müsst ihr selbst zusehen.
Letzte Frage an Sie, Frau Wilczynski. Ich habe gelesen, dass Russland Verhandlungen mit den Niederlanden und Australien führt über eine Entschädigung der Opfer von MH17. Das ist in gewisser Weise, wenn man eine solche Politik so betreibt und alles leugnet, natürlich ein Widerspruch. Was will Putin da aushandeln, wenn er ein Schuldeingeständnis vermeidet?
Also die, ich sag mal, humanitäre Ebene oder die menschliche Ebene, die wird schon immer wieder betont. Also Putin hat auch in einem Statement mal gesagt, dass es ja eben eine schreckliche Tragödie ist, bei der so viele Menschen ums Leben gekommen sind. Also man zeigt sich dann natürlich auf der Gefühlsebene von der menschlichen Seite. Aber klar ist, wenn es doch Entschädigung geben würde, dann wäre das ja ein Schuldeingeständnis, und das ist, wie Sie sagen, eigentlich paradox.
Marta Wilczynski aus dem Studio Moskau, ich danke Ihnen. Überleben mit der Erinnerung, wie kann das gehen? Auch wenn, wie Paul Celan es einmal so schön formuliert hat, die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Erinnern wir uns an einige Opfer, die beim Abschuss der Boeing ums Leben kamen.
Sie sollen den Schulstart in ihrer Heimat Australien nicht verpassen. Deswegen verabschieden sich Mo, 12 Jahre alt, die 10-jährige Evie und Otis, 8, am Morgen des 17. Juli von ihren Eltern und steigen in ein Taxi Richtung Flughafen. Die Familie hatte die Sommerferien in Europa verbracht, gemeinsam mit Großvater Nick. Wundervolle Wochen lagen hinter ihnen, da waren sich alle einig. Nun sollte der Großvater mit den Kindern schon mal zurück nach Perth fliegen. Die Eltern, Anthony und Rin, wollten noch ein paar Sachen in den Niederlanden erledigen und 2 Tage später nachkommen. Die Eltern versprechen, dass sie sich ganz bald wiedersehen. Mo, Evie und Otis winken ihnen fröhlich aus dem Taxi zu. Doch nur wenige Stunden später bricht die Welt für alle zusammen. Die 3 Kinder, Großvater Nick, sie alle sterben an Bord von Flug MH17. Monate später werden Anthony und Rin in Australien ihre sterblichen Überreste übergeben. In einem offenen Brief schreiben die Eltern, es sei ihnen unmöglich, die Gründe zu verstehen, warum ihre Kinder aus dem Himmel geschossen wurden. Ihr Leben habe sich in eine Hölle verwandelt. Es bleibe ihnen nur noch, ihre Kinder zu ehren. Mo, den Mitfühlenden und Selbstlosen, Evie, ihr lustiges und kreatives Mädchen, und Otis, der allen sorglose Freude und Lachen geschenkt hatte. Diese Gabe sei möglicherweise die mächtigste von allen gewesen.
H2, der Tag. 5 Nationen haben gemeinsam die Ermittlungen geführt. Die Niederlande, Malaysia, die Ukraine, Australien und Belgien. Sie haben sich zusammengeschlossen zu einem 350-köpfigen Team, das sogenannte Joint Investigation Team, das den Ablauf des Abschusses rekonstruierte. Es wurden Zeugen befragt, Radar- und Satellitenbilder ausgewertet und analysiert, Telefongespräche und Mitschnitte überprüft, unterstützt von Bellingcat, einer Investigativ-Website, die wichtige Puzzleteile zu Russlands Rolle lieferte. Gegründet wurde Bellingcat von dem Briten Elliot Higgins. Er und seine Rechercheure haben die Open Sources genutzt, das heißt im Internet zugängliche Quellen verglichen und auch ausgewertet. Thomas Spickhofen stellt uns Elliot Higgins und Bellingcat vor.
Er saß mit seinem Laptop am Küchentisch daheim in Leicester, 160 Kilometer nördlich von London. So erzählt Elliot Higgins, wie es vor 6 Jahren losging mit der ersten Idee, die später zu Bellingcat führte. Er war damals arbeitslos als gelernter Finanz- und Verwaltungsfachmann, um ihn herum das Spielzeug seiner kleinen Tochter. Da ploppte wieder einmal auf seinem Bildschirm ein Video aus dem syrischen Bürgerkrieg auf.
Ich war erst einmal interessiert, weil ich wie viele andere online über diese Ereignisse diskutiert habe. Ich habe schon beim Konflikt in Libyen gesehen, dass es da ganz viele Tweets und Videos gab. Und aus Syrien soll es 500.000 Videos geben. Das ist eine riesige Menge und die Leute bekommen es nicht mit.
Mit Waffen kannte er sich nicht aus. Er war auch kein ausgebildeter Journalist. Er war nie als Reporter in Kriegsgebieten. Aber er hatte das Know-how und die Zeit, hunderte Videos anzusehen, sie zu lokalisieren, andere Daten heranzuziehen, Details zu den eingesetzten Waffen zu untersuchen und konnte schließlich nachweisen, dass das syrische Regime Streubomben und Chemiewaffen einsetzte. Heute gilt die Investigativgruppe Bellingcat, die Higgins ins Leben rief, als eine der weltweit führenden Auswerter von Informationen aus Videoportalen und Social-Media-Diensten. Menschenrechtsgruppen berufen sich auf ihre Analysen, auch Parlamente befassen sich damit. Bellingcat konnte nicht nur die beiden mutmaßlichen Nowitschok-Agenten enttarnen, sondern auch zeigen, dass die Bilder der russischen Regierung zum Absturz der MH17 manipuliert waren. Es gibt viele Wege, Videos zu identifizieren, sagt Elliot Higgins.
Natürlich kann man zum Beispiel nach Anhaltspunkten in der Umgebung suchen und sie mit Satellitenbildern vergleichen. Es ist ein bisschen zeitaufwendig, aber man kann belegen, dass ein Bild an einer bestimmten Position aufgenommen wurde.
Die Analysen von Bellingcat gelten unter Experten als zuverlässig und präzise. 2015 erhielt die Gruppe den Sonderpreis des Hans-Joachim-Friedrichs-Preises, einer der renommiertesten deutschen Auszeichnungen für Journalisten. Aber es gibt immer wieder auch Kritik an der Arbeit bis hin zur Unterstellung, Bellingcat arbeite im Auftrag westlicher Geheimdienste. Bellingcat werde so als nette, flockige Amateurorganisation gesehen, sagt die Journalistin Mary Dejewski in einem Interview mit der BBC. Tatsächlich verfüge es aber über beachtliche Mengen Geld und scheine transatlantische Verbindungen zu haben.
Bellingcat is seen as this sort of nice, fuzzy, cuddly, amateurish organization that works out of a bedroom somewhere, whereas in fact it's got reasonable amount of money. It appears to have transatlantic connection.
Bellingcat finanziert sich eigenen Angaben zufolge zur Hälfte durch Workshops und Trainings für Anwälte, Journalisten und Nichtregierungsorganisationen, außerdem durch Spenden vom kleinsten Crowdfunding bis hin zu Zuwendungen aus Stiftungen wie zum Beispiel jener von George Soros.
Bellingcat, ein Lieferant entscheidender Indizien. Open Source Investigation heißt die hier zugrunde liegende Art und Weise der Informationsbeschaffung und sie stützt sich auf verfügbares Material, das für jeder Mann und jede Frau im Internet zugänglich ist. Jakob Hasse, Informatiker bei der in Dresden ansässigen Firma Dense, beschäftigt sich mit der digitalen Beweissuche. Wie genau ist Bellingcat bei seinen Recherchen eigentlich vorgegangen?
Bellingcat überprüft ja Geschichten und Ereignisse, wie Sie gesagt haben, anhand von öffentlichen Informationen. Das war damals recht neu, dass man tatsächlich nur von den Informationen, die sowieso jeder abrufen kann, so umfangreiche Recherchen und auch Indizien finden kann. Besonders war zum Beispiel der MH17-Absturz. Ich denke, dadurch ist Bellingcat auch berühmt geworden. Dort haben sie zum Beispiel den Weg des MH17-Buchraketenwerfers nachverfolgt anhand von Bildern, die sie auf Facebook, Twitter gefunden haben. Sie haben sich Bilder und Videos gesucht, die den Raketenwerfer zeigen und haben versucht, dann dort Sachen rauszufinden. Das sind zum Beispiel, wo wurden die Aufnahmen getätigt, wann wurde ein Foto gemacht. Da gibt es verschiedene Varianten. Guckt man da, wo das per Facebook, wann das hochgeladen wurde oder ob es Zeitstempel in Bildern gibt. Sie haben natürlich auch Quellenprüfungen gemacht, wie es auch jeder Journalist tut. Sie haben sich auch an Satellitenbildern bedient, die man tatsächlich auch in einer zeitlichen Zeitleiste betrachten kann. Und so haben sie Stein für Stein zusammengefügt und aus vielen verschiedenen Quellen letztendlich Fakten belegt und das auch noch wunderschön aufbearbeitet in umfangreiche, verständliche Auswertungen.
Das Netz ist, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich nur der Werkzeugkasten zur Recherche von Informationen und es ist sozusagen der Fundus, aus dem diese Informationen zu holen sind. Wie ist es möglich, eigentlich dabei echtes von gefaktem Bildmaterial zu unterscheiden?
Ich würde sagen, das ist eine hohe Kunst und Bellingcat hat das auf seine Art und Weise da auf ein hohes Level getrieben. Es gibt viele verschiedene Ansätze, um Bild und Videomaterial zu prüfen. Der normale, klassisch journalistische Ansatz orientiert sich da ganz eng an der Quelle, an der Person, herauszufinden über die Person, wer hat das aufgenommen, was ist eigentlich die Story dahinter, wie kann ich die Quelle prüfen. Bellingcat prüft sozusagen die öffentliche Information, welche Zusatzdaten fügen sich wie zusammen, welche Informationen können wir wie kombinieren, um möglicherweise noch mehr herauszufinden. Es gibt weitere Ansätze, dass man versucht, in die technischen Details von Aufnahmen reinzuschauen, was können wir dort rausfinden, was können wir über Geräte rausfinden. Es gibt wirklich viele Ansatzpunkte, was man da machen kann.
Die Idee von Medienforensik oder Bildforensik ist, wenn es sich um Bilder handelt, nach Spuren zu suchen, die sich eben im Bild verstecken und anhand derer man eben erkennen kann, dass es manipuliert wurde. Hinterlässt eigentlich jede Bearbeitung, jeder Fake sozusagen Spuren?
Bei allem, was wir tun, hinterlassen wir Spuren. Nicht nur in der analogen Welt, wenn wir uns bewegen, auch in der digitalen Welt. Wenn wir mit einer Kamera ein Bild aufnehmen, dann wissen wir, können wir Spuren auswerten, die diese Kamera bei der Aufnahme hinzugefügt hat. Wir können auch sehen, wenn das Bild übertragen wird und dabei von einem Übertragungsprogramm möglicherweise verändert wird oder wenn es irgendwie in einem Bildverarbeitungsprogramm geöffnet wird, wenn dort Sachen geändert wird oder wenn es einfach nur neu abgespeichert wird. All das ändert die Datei, auch wenn sie gleich aussieht. Und solche Sachen kann man auch versuchen nachzuvollziehen.
Algorithmen machen diese Spuren sichtbar, habe ich gelernt. Und ich habe auch gelernt, das wichtigste Indiz ist das Rauschen. Nicht das Rauschen im Wald, sondern das Rauschen des Bildes. Was heißt das?
Wenn Sie selber eine Fotoaufnahme tätigen, kennen Sie das vielleicht, dass ab und zu dort Störungen im Bild sind. So Punkte, die eigentlich immer die gleiche Farbe zeigen. Das gibt es auch beim Bildschirm, dass ein Pixel immer an ist, obwohl eigentlich gar nicht an sein sollte. Solche Farbstörungen im Sensor der Kamera nennt man das Sensorrauschmuster. Das ist also wie ein Fingerabdruck des Gerätes. Das begründet sich daher, dass bei der Herstellung des Sensors kein perfektes Material verwendet werden kann. Es gibt immer Schwankungen. Das heißt, jeder Sensor enthält ein Sensorrauschmuster, was es nur einmal auf der Welt gibt. Und so ist es möglich, Sensoren zu unterscheiden, die selbst aus der gleichen Baureihe kommen. Sie haben beispielsweise zwei Canon-Kameras desselben Modells, aber es sind zwei unterschiedliche Sensoren. So kann der Fingerabdruck im Bild ja zugeordnet werden zu der Kamera.
Wie steht es um die Wahrheit im Digitalen? Können wir vielleicht hoffen, dass faktencheckende Journalisten und Informatiker wie Sie die Verbreitung von Fehlinformationen im Netz schon bald ganz ausbremsen werden können?
Ich denke, ganz ausbremsen wird man die nie können, weil der Fälscher hat ja immer einen kleinen Vorsprung. Er kann sich etwas Zeit nehmen, die Fälschung zu erstellen. Dann veröffentlicht er die Fälschung und erst dann hat der Prüfer oder der Journalist die Möglichkeit, das Material zu überprüfen. In dem Sinne hat der Fälscher schon einen kleinen zeitlichen Vorsprung und die Informationen, die fließen halt immer schneller. Das heißt, es ist immer so eine Art Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Fälscher und dem Analyst. Wenn man da sozusagen zeitlich begrenzt ist, wenn man schnell sein muss, weil die Informationen so schnell fließen heutzutage, dann hat man natürlich ein schweres Leben.
Jakob Hasse, danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Sie hießen André und Olga, Mo, Afi, Otis und Nick. Die meisten von ihnen wollten einen unbeschwerten Urlaub verbringen oder arbeiten und flogen von Amsterdam in Richtung Kuala Lumpur. Sie kamen nie an, auch nicht die 47-jährige Deutsche, die in ihre Wahlheimat Sydney zurückfliegen wollte.
Gabi Lauschet hat Urlaub in ihrer alten Heimat Aachen gemacht, ihre Mutter dort besucht. Nun will die 47-Jährige zurück in ihre andere Heimat, nach Sydney. An der deutschen Schule dort betreut sie seit einigen Jahren die Vorschulkinder. Lustig und lebensfroh, so beschreiben ihre Kollegen die Rheinländerin. In Sydney warten auch ihr Sohn Tim, 24, und ihr Verlobter Andreas auf sie. Gabi und Andreas hatten sich vor ein paar Jahren bei einem Kostümball an der deutschen Schule kennengelernt. Vor 5 Monaten hat Gabi ihm einen Heiratsantrag gemacht. Er sagte ja. Die Hochzeit soll im nächsten Jahr stattfinden. Doch dazu wird es nicht kommen. Das Foto ihrer Verlobungsfeier bleibt das letzte auf ihrer Facebook-Seite. Gabi stürzt mit Flug MH17 ab. Ihr Verlobter erhält mitten in der Nacht die Nachricht zusammen mit Gabis Sohn. Gegenüber Zeitungen sagt Andreas, Er wisse nicht, wie sie diesen Verlust verkraften sollen.
Der Amsterdamer Flughafen ist der drittgrößte Europas. Im Minutentakt steigen die Maschinen dort in den Himmel. Am 17. Juli 2014 startete hier Flug MH17 der malaysischen Fluglinie nach Kuala Lumpur. An Bord 298 Menschen, überwiegend auf dem Weg in den Urlaub. Doch knapp 3 Stunden nach dem Start wird die Maschine in einer Höhe von 11.000 Metern abgeschossen im Osten der Ukraine. Anna Korwis ist noch einmal der Frage nachgegangen, was genau damals geschah.
17. Juli 2014, 12.31 Uhr Ortszeit. Der Malaysia Airlines Flug MH17 startet auf Bahn 36C des Flughafens Schiphol in Amsterdam. Die Boeing überfliegt Deutschland, Polen, erreicht dann den ukrainischen Luftraum. In der Umgebung der geplanten Flugroute gibt es Gewitter. Deswegen wollen die Piloten von der Route in nördliche Richtung abweichen, was die Flugverkehrskontrolle genehmigt. Gleichzeitig lehnt sie aber einen Anstieg der Flughöhe von 33.000 Fuß, etwa 10 Kilometern Höhe, auf 34.000 Fuß ab. Das Flugzeug erreicht den Luftraum um Donetsk. Dieser ist bis zu einer Höhe von 32.000 Fuß gesperrt. Um 16.20 Uhr ukrainischer Ortszeit befindet sich die MH17 etwa 7 Kilometer nördlich der geplanten Route, als der Funkkontakt mit den Fluglotsen abbricht. Die Aufzeichnungen des Cockpit-Stimmenrekorders und des Flugdatenschreibers stoppen. Die Maschine setzt keinen Notruf ab. Die Daten- und Tonaufzeichnungen zeigen bis zum Ausfall der Systeme keine Unregelmäßigkeiten. Nur die Mikrofonaufzeichnung im Cockpit zeigt in den letzten 20 Millisekunden 2 Geräuschausschläge. Vom russischen Militär veröffentlichte Radaraufzeichnungen zeigen einen plötzlichen Geschwindigkeitsverlust der Maschine kurz nach 16.20 Uhr. Sie verschwindet Sekunden später vom Radarschirm. Die MH17 stürzt ab. Die Trümmer gehen nahe der Stadt Torres in der Ostukraine nieder, verstreut über eine Fläche von 35 Quadratkilometern. Bei der Bergung der Opfer und der Trümmerteile, potenziellem Beweismaterial, kommt es zunächst zu Plünderungen durch prorussische Rebellen. Ein Untersuchungsbericht internationaler Ermittler kommt später zu dem Schluss, dass versucht wurde, den Absturzgrund zu verschleiern. Im weiteren Verlauf treffen niederländische, australische, malaysische und britische Bergungskräfte, Forensiker und Techniker ein. Die OSZE vermittelt zwischen ukrainischer Regierung, Milizen und Einsatzkräften. Die MH17-Route verlief direkt über jenes Gebiet, in dem sich von Russland unterstützte Milizen sowie russische und ukrainische Truppen bekämpfen. Die Gegend nördlich von Torres ist Teil der im April 2014 ausgerufenen Volksrepublik Donetsk und wurde zum Absturzzeitpunkt von Freischärler-Milizen kontrolliert. Für die Wahl der Flugroute sind die Fluggesellschaften verantwortlich. Sie stützen sich dabei insbesondere auf die Mitteilungen internationaler Luftfahrtorganisationen wie Eurocontrol, welche sich wiederum auf die Gefahreneinschätzungen der lokalen Mitgliedstaaten verlassen. Eurocontrol und die Internationale Organisation für Zivilluftfahrt hatten die Flugroute der MH17 freigegeben. Andere Fluglinien hatten aber bereits seit Monaten entschieden, diese Region zu umfliegen. Ausweichrouten sind allerdings für die Fluggesellschaften mit zusätzlichen Kosten verbunden und der Ukraine entgehen Überfluggebühren. 1,5 Stunden nach dem Absturz der MH17 verhängt die ukrainische Regierung eine offizielle Vollsperrung des Luftraums über dem Donbass.
Und Flug MH17 kam nie ans Ziel. Eine russische Flugabwehrrakete setzte dem Leben aller 298 Passagiere ein Ende. Der Prozess hat gestern in einem Justizgebäude auf dem Amsterdamer Flughafen begonnen. Angeklagt sind 4 Männer, 3 Russen und 1 Ukrainer. Wir haben in der Sendung schon über sie berichtet. Professor Elmar Gimuller ist Jurist und Luftfahrtexperte an der TU Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind seit Jahren mit dem Abschuss der MH17 befasst und Sie gehen davon aus, dass die 4 Angeklagten nur das untere Ende einer Befehlskette sind. Wo liegt denn das obere Ende dieser Befehlskette Ihrer Recherchen nach?
Das Joint Investigation Team hat ja bekannt gemacht, dass sie in etwa 100 Personen in der Befehlskette im russischen Militär identifiziert haben, angeblich auch namentlich identifiziert haben. Nun wissen wir alle, dass ein Militär eine hierarchisch gegliederte Organisation ist. Das heißt, wenn man hier 100 Menschen in der Befehlskette identifiziert hat, dann reicht diese natürlich bis ganz ans obere Ende zum Verteidigungsminister oder letztlich sogar zum Präsidenten der Russischen Föderation. Die Frage, die sich hier stellt angesichts des Prozesses ist, warum werden denn nur 4 Personen angeklagt, die ausgerechnet auf rebellischer Seite tätig sind? Auch die 3 Russen, die damit angeklagt worden sind, sind ja nicht als Teile des russischen Militärs angeklagt worden, sondern als Bestandteil der Rebellenorganisation. Mit anderen Worten, dieser Prozess blendet die angebliche russische Verantwortung völlig aus. Und das ist umso erstaunlicher, als angeblicher Menschen, die damit was zu tun gehabt haben, identifiziert worden sein sollen.
Folgt denn nach Ihrer Logik auch dann die Schlussfolgerung, dass der Prozess nicht erfolgversprechend sein kann?
Das wird sich herausstellen, wenn es so sein sollte, dass im Laufe des Prozesses die Erkenntnis reift, dass man vielleicht auch noch Personen auf russischer Seite mit einbeziehen sollte, dann kann sich der Prozess in die richtige Richtung entwickeln. Die richtige Richtung muss keine Bestrafung sein. Sie kann auch mit einem Freispruch enden, aber wir reden ja hier erstmal von Aufklärung, von dem Versuch der Aufklärung. Ich bin da nicht sehr optimistisch, was diese Erweiterung auf andere Angeklagte anlangt. Und zwar deswegen, weil ja das Investigation Team gesagt hat, es habe Beweise für konkrete Beteiligungsaktionen auf der russischen Seite. Und wenn diese Beweise jetzt schon vorliegen, fragt man sich natürlich, warum die nicht eingebracht werden und sie nicht auch niederschlagen in der Nennung von konkreten Personen. Das ist unerklärbar und blockiert jedenfalls die Aussicht darauf, dass der Prozess entsprechend erweitert wird.
Wie schwer wiegt es Ihrer Auffassung nach, dass die Angeklagten am Ende eben nicht mit einer Auslieferung Russlands rechnen können? Das heißt also, eine Strafe könnte es möglicherweise geben, die aber nie verhängt werden kann?
Das ist leider im internationalen Bereich nicht so ganz unüblich. Russland und die EU haben kein Auslieferungsabkommen. Ukraine hat keinen Zugriff auf diese Menschen. Das ist nicht der Sinn eines Strafverfahrens natürlich. Aber trotzdem ist es wichtig, dieses Verfahren auf eine faire Weise selbstverständlich zu führen, weil ein Schuldspruch, unabhängig davon, wie der dann aussieht, den Hinterbliebenen Gewissheit gibt, dass jetzt die Wahrheit gerichtlich tatsächlich dann auch festgestellt worden ist. Und das ist für Hinterbliebene ein ganz wichtiger Aspekt, weil sie dann die eine Wahrheit kennen, mit der sie sich abfinden müssen und mit der sie weiterleben können. Ungewissheit ist hier etwas, was der Mensch auf Dauer jedenfalls nicht verkraftet.
Sie vertreten, Herr Professor Gimula, deutsche Hinterbliebenen noch in einer anderen Angelegenheit vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil Sie der Auffassung sind, der Luftraum der Ukraine hätte gesperrt werden müssen. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass das nicht geschah?
Es scheint so zu sein, dass finanzielle Erwägungen gewesen sind, die die ukrainische Regierung dazu gebracht hat, den oberen Luftraum, wo der zivile Luftverkehr stattfindet, nicht zu sperren. Das ist überhaupt keine Unterstellung, und zwar deswegen nicht, weil es der ukrainischen Regierung sehr wohl bewusst war, dass ihr Luftraum gefährdet war. Denn die ukrainische Regierung hat wenige Tage vor dieser Katastrophe noch den sogenannten unteren Luftraum gesperrt. Das heißt, der Luftraum, wo in diesem Gebiet speziell der militärische Luftverkehr stattgefunden hat. Denn es waren in diesem Luftraum wenige Tage vor der Katastrophe mehrere ukrainische Militärmaschinen von den Rebellen abgeschossen worden. Das heißt, der ukrainischen Regierung war völlig klar, die Rebellen verfügen über Waffensysteme, die in hohe Höhen hinaufreichen, über 6000 Meter. Und wenn man dann den Luftverkehr schützen will, dann ist es doch völlig logisch, dass man den kompletten Luftverkehr dort ausschließt und nicht nur den eigenen Luftverkehr und den Durchflugverkehr von fremden Ländern nach fremden Ländern der tödlichen Gefahr weiterhin ausgesetzt lässt. Das ist etwas, wo man sich natürlich fragt, warum. Und da ist die einzige Erklärung, dass die ukrainische Regierung die Überfluggebühren, die ja in Millionenhöhe anfallen jährlich, eben dann verloren gegangen gewesen wären. Und das ist natürlich wäre ein bitterer Schlag gewesen. So hat die ukrainische Regierung auf diese Weise Menschenleben bewusst gegen finanzielle Erwägungen abgewägt.
Wir haben gerade eben im Beitrag von Anna Korvis gehört, dass für die jeweilige Flugroute auch die jeweilige Fluggesellschaft verantwortlich ist. Müsste man nicht dann auch die malaysische Fluglinie für diesen Schaden regresspflichtig machen? Denn auch die wusste ja, dass sie über ein Gebiet fliegt, das sich in einer kriegerischen Auseinandersetzung befindet und von Russland besetzt wird. Andere Fluglinien haben das auch getan.
Das ist ein wichtiger Aspekt. Die malaysische Fluggesellschaft hat ja auch Entschädigung bezahlt, ohne dass das mit einem Schuldanerkenntnis verbunden war. Natürlich muss jeder, der sich in ein Gebiet begibt, egal ob im Himmel oder auf der Erde, natürlich sollte er sich davor informieren, ob er denn dieses Gebiet einigermaßen gefahrlos kreuzen kann. Das heißt aber nicht, dass er für die Sicherheit dieses Gebietes verantwortlich ist. Das ist und bleibt der Staat, in dem das Ganze stattfindet. Der Luftraum ist Teil des Staatsgebietes. Die jeweilige Regierung ist für die Sicherheit des Luftraums verantwortlich. Die jeweilige Regierung organisiert diese Sicherheit ja auch dadurch, dass es Flugsicherung gibt, der sich dann die Luftfahrzeuge anvertrauen. Und solange ein bestimmtes Land den Luftraum offen lässt, ist das natürlich ein ganz starkes Signal an alle Beteiligten. Ja, selbst wenn wir auf dem Boden kriegerische Auseinandersetzungen haben, ist der Luftraum als solcher kontrolliert und nach wie vor sicher. Das ist das Signal. Ob ich mich darauf verlasse als Fluggesellschaft, ist eine zweite Überlegung, die aber natürlich nichts von der Schuld der jeweiligen Regierung wegnimmt.
Viel wichtiger noch finde ich ja, inwiefern sich Passagiere verlassen können auf das, was da am Himmel passiert. Hat sich denn nach dem Abschuss der MH17 im Luftraum irgendetwas verändert? Geht man jetzt anders, sensibler, vorsichtiger um mit der Absperrung des Luftraums über kriegerischen Gebieten?
Die internationale Staatengemeinschaft, konkret die International Civil Aviation Organization, eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, hat sich des Themas sofort angenommen. Man war alarmiert, natürlich auch deswegen, weil wir leider Gottes, muss man sagen, auf der Welt eine Reihe von Krisengebieten haben, wo wir nicht wissen, welche Rebellen oder Terroristen mit welchen Waffen ausgestattet sind. Das heißt, das ist ein generelles Thema, was, wenn es sich verbreiten sollte, natürlich die internationale Luftfahrt gefährden würde. Die ICAO hat deswegen ein System eingerichtet, nachdem die Fluggesellschaften, die Geheimdienste dieser Welt oder auch die Regierungen ein Signal an diese Organisation geben, in welchem Gebiet, zu welcher Zeit sie eine Gefährdungslage sehen. Das ist nichts, was rechtlich verbindlich ist. Das appelliert an den guten Willen der beteiligten Organisationen und Regierungen, hat aber durchaus einen Effekt, weil die meisten Beteiligten natürlich sehr wohl ein Interesse daran haben, dass der internationale Zivilluftverkehr weiterhin gefährdungsfrei läuft. Es schließt nicht aus, dass es doch irgendwann wieder passiert.
Professor Elmar Kimula, ich danke Ihnen für das Gespräch. Spurensuche im Kriegsgebiet, der Abschuss von MH17. Jetzt begann der Prozess. Es ist ein politischer Prozess, der ein Jahr oder mehrere dauern wird und der versucht, die Frage zu klären, wer ist schuld am Abschuss der Boeing 777. Die Angehörigen wollen die Wahrheit wissen, um vielleicht irgendwann ihren Frieden finden zu können, sofern das überhaupt möglich ist. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.